Freizeithelde präsentiert mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor Christoph Hardebusch liest Die Trolle auf der FeenCon 2006 in Bonn.
Für die nächste Szene muss ich jemanden vorstellen, und zwar Sagan, einen sehr umtriebigen Spion aus dem Dürrischen Imperium. Als den und die Trolle kurz vor Theremi auf einen kleinen Trupp Zwerge stoßen, gibt es für die Trolle kein Halten mehr und sie stürzen sich auf ihre alten Erzfeinde. Sten hält sich während dieses Gefechtes zunächst zurück, bis er inmitten des Getümmels seinen weiteren Menschen sieht. Erst nach dem Gefecht stellt sich heraus, dass dieser junge Mann, der sich selbst Sagan nennt und behauptet, ein Spion aus dem Imperium zu sein, anscheinend von den Zwergen gefangen genommen wurde. Jedenfalls stößt er mit seinen Behauptungen über seine Herkunft und seine Profession bei den Trollen nicht gerade auf große Gegenliebe. Part war nicht zufrieden. Das war offensichtlich. Und er machte seinem Ärger mit donnernder Stimme Luft. Noch einen? Und dann auch noch einen halben Zwerg? Ja, Part, antwortete Druan geduldig. Zwergenscheiße! Es ist schon schlimm genug, dass wir dem da vertrauen müssen, brüllte Part mit einem Kopfnicken in Stens Richtung. Aber ein Fremder? Es gibt keine andere Möglichkeit, erklärte Druan. Doch Part lachte hämisch und ließ die Muskeln spielen. Doch, die gibt es. Sten vertraut dem anderen und er kennt seine Leute besser als wir. Vertrauen ist vielleicht ein wenig übertrieben, dachte Sten bei sich. Und ein Blachake ist er auch nicht. Aber solange zwei falsche Annahmen ein Blutvergießen verhindern, lasse ich das mal unter den Tisch fallen. Sein Blick wanderte zu dem rothaarigen Fremden, der das Gespräch zwischen den Trollen aufmerksam verfolgte. Er ist mehr, als er zu sein scheint. Es war ganz schön kaltblütig von ihm, in den Kampf einzugreifen. Sten ist mir egal. Ich vertraue keinem von beiden. Und ein Mensch ist mir schon zu viel. Wir tun, was ich sage, Part, wiederholte Druan. Doch diesmal klang Stahl in seiner Stimme mit. Roch, was meinst du dazu? Wandte sich Part hilfesuchend an den anderen Troll, der nur mit den Schultern zuckte. Druan wird schon recht haben. So wie in dem Dorf? Fragte Part böse zurück. Er hat ein paar Menschen erwischt, entgegnete Roch ungerührt. Na und? Was war daran falsch? Bei der Erwähnung von Orwohl spürte Sten einen bitteren Geschmack im Mund. Obwohl er sich ziemlich sicher war, dass Druan sich am Ende durchsetzen würde, rief ihm das Streitgespräch wieder vor Augen, wie schnell die Trolle zu blutdürstigen Bestien werden konnten. Was ist mit euch? Fragte Part Ander und Zedam. Seid ihr auch Druans hirnverbrannter Meinung? Offensichtlich behagte es den beiden Trollen nicht, sich Part zu widersetzen. Aber schließlich nickten sie doch, auch wenn sie dem großen Troll dabei nicht ins Gesicht sahen. Bah, spie Part aus. Ihr werdet alle weich. Die Sonne kocht eure Schädel aus. Schaut ihn euch an. Er ist bestimmt ein halber Zwerg. Ich bin ganz sicher kein Zwerg, auch kein halber, warf Sagan ein. Und Sten schloss die Augen, denn er rechnete mit einem wilden Ausbruch Parts, der jedoch ausblieb. Als der Blachake die Augen wieder öffnete, sah er, wie Part die restlichen Trolle böse anfunkelte. Schließlich aber entnervt die Arme in die Luft warf und rief, »Schön, aber gebt nicht mir die Schuld, wenn die beiden Menschlinge morgen Trollfleisch essen.« »Ich esse auch kein Trollfleisch«, erläuterte Sagan geduldig, was ihm einen weiteren, finsteren Blick von Part einbrachte. »Wer redet mit dir, Halbzwerg?« »Ich bin kein«, begann der Mensch. Doch Part donnerte ihm ins Gesicht, »Schnauze!« Mit verschnupfter Miene wischte sich Sagan ein wenig Trollspeichel von der Wange, schwieg zu Stens Erleichterung aber, während Part die anderen Trolle noch mit ein paar deftigen Schimpfworten belegte, bevor er fluchend und grummelnd in den Wald stapfte. »War's das?« flüsterte Sagan Sten zu und dieser nickte. »Ja, und jetzt gehen wir schnell hinterher, weil er ganz sicher nicht warten wird. Im Gegenteil«, sagte Sten, der wusste, dass Part in seinem Zorn mit doppelter Geschwindigkeit marschieren würde. Hastig packten alle ihre Sachen zusammen und folgten dem massigen Troll in den Wald. »Er ist sehr, nun ja, sehr aufbrausend«, stellte Sagan fest, was den zum Lachen brachte. Aber ein Gedanke an die gewaltigen Arme des Trolls Wie sie sich um seinen Leib legten und alles Leben aus ihm herausquetschten, ließ das Lachen wieder verstummen. Er ist vor allem gefährlich, wie ein wildes Tier. Ihr tätet gut daran, dies immer im Kopf zu behalten. Er würde nicht zögern, euch zu töten. Keiner von ihnen würde das, versicherte Steen ernst. Wie kommt es, dass ihr mit ihnen reist? Erkundigte sich der kleinere Mann neugierig bei Steen. Das ist eine lange Geschichte. Nun, wir haben doch Zeit, oder nicht? Ja, schon, entgegnete Steen zögerlich. Nun gut, also ich war nördlich von hier im Wald, gefangen, und... Sagan war fragend ein, gefangen im Wald? Ja, eine Falle. Ich bin Jäger. Ich konnte mich nicht selbst befreien, aber die Trolle haben mir geholfen. Naja, und seitdem sind wir irgendwie zusammengeblieben. Das war aber nicht sehr lang, hakte Sagan nach. Stimmt, aber es war auch nur die kurze Fassung. Und wo kommt ihr her? Wechselte Steen eilig das Thema. Ich stamme aus dem wunderschönen Masia, der Perle des Ostens. Berühmt für seinen Handelsbazar, den größten Markt für Gewürze aus allen Ländern der Welt. Nie davon gehört. Ist das ein Teil des Imperiums? Fragte Steen, was seinem Gesprächspartner ein Stöhnen und einen entsetzten Blick entlockte. Nie davon gehört? Wie kann jemand... Das ist doch... Ihr haltet mich zum Narren, verlangte Sagan empört zu wissen. Nein, erwiderte Steen wahrheitsgemäß. Unglaublich. Natürlich gehört Masia zum dyrischen Imperium. Es liegt sogar in Dyria selbst, weit im Osten, wo die Handelsrouten sich kreuzen. Es ist eine gewaltige Stadt, voller Schönheit und voller Wunder. Das ist doch gut für euch. Der rothaarige Mann schwieg einen Augenblick, so als ob es darauf nun wirklich nichts mehr zu sagen gäbe. Woher stammt ihr, mein Herr, wenn ich fragen darf? Meinte er dann. Dabran, antwortete Steen knapp. Dabran, Dabran. Steen aus Dabran. Irgendwie... Natürlich! Ihr seid Steen Kaldabran! Dieser Steen! Ihr seid ein echter Held! Rief Sagan erfreut aus. Eine Legende! Offensichtlich hatte er seine Rüstung über das Unwissen bereits vergessen. Ich bin kein Held und sicher auch keine Legende, widersprach Steen schnell. Doch! Ich habe sogar ein Lied über euch gehört. Bei den Burlai, den Treiteln auf den Magi. Wartet, wie ging es noch einmal? Ach ja, du Hoch des finsteren Schurken Mauern, begann Sagan unmelodiös zu singen. Steen stöhnte laut auf. Nein, bitte nicht, verschont mich damit. Ihr mögt es nicht? Fragte Sagan erstaunt. Nein, absolut nicht. Aber man besingt eure Taten und euren Heldenmut. Wütend erwiderte Steen, ich tue, was getan werden muss. Ich bin kein Held. Aber ihr habt doch... Schluss damit! Sonst beginne ich mich für Parts Meinung zu erwärmen, fiel Steen dem Mann abrupt ins Wort, der sich verwirrt abwandte. Erbost starrte Steen ihn an, dann fiel sein Blick auf Druan und er bemerkte, dass der Troll die Unterhaltung zwischen den Menschen aufmerksam verfolgt hatte. Was? Fragte der Blachake brüsk, aber Druan grinste nur breit und entblößte dabei seine Hauer. Zadam beugte sich zu Ander und sagte, ich habe auch ein Lied über Steen. In einem Käfig saß. Aber bevor der Troll weiter brummen konnte, brachen Ander und Druan schon ein wieherndes Lachen aus, das ihnen ein lautes Ruhe verflucht von Parth einbrachte. Ihr kennt doch gar keine Lieder, rief Steen gereizt. Aber Druan erwiderte, doch. Aber wir haben selten Grund zu singen. Dabei wirkte sein Blick fern vom Hier und Jetzt, als sähe er in eine andere Welt. Im Stillen fragte sich Steen, wie wohl das Leben der Trolle in den Eingeweiden der Erde aussah. Die vierte und letzte Szene spielt in Theremi. Als nämlich Steen und die Trolle dort ankommen, erfahren sie, dass der Herr der Masriden Zorpat wahrscheinlich demnächst einen neuen Krieg gegen die Blachaken beginnen wird. Und es gibt einige Geiseln am Hofe des Herrschers, die in diesem Fall natürlich vom Tode bedroht sind. Steen und einige Rebellen in der Hauptstadt versuchen, diese Geiseln zu befreien, während die Trolle zusammen mit Sagan und Floris in einem Lagerhaus am Hafen warten sollen. das Ganze klappt nicht so ganz, denn es gibt einen Verräter. Und Sten und seine Gefährten werden im Burghof von Soldaten überrascht, können sich gerade eben noch in die Kapelle flüchten. Allerdings droht Zorbart damit, die Geiseln jetzt sofort zu töten, woraufhin Sten und seine überlebenden Gefährten in den Burghof zurückkehren, ihre Waffen strecken und darauf warten, nun ja, von den Soldaten des Masridenherrschers niedergemacht zu werden. Als die Masriden nur mehr 6 oder 7 Schritte überbrücken mussten, flog das mächtige Tor der Burg mit einem ohrenbetäubenden Knall auf. Herein stürmte Part, gefolgt von den restlichen Trollen. Alle Köpfe zuckten zu den Monstern herum, die wie aus einem Albtraum, wie aus einer düsteren Legende in ihrer Mitte aufgetaucht waren und nach Blut und Tod gierten. Auf Parts gewaltigem, muskelbepackten Leib tanzten die Schatten der Fackeln, als er einen der Soldaten, der nicht schnell genug davonkam, am Arm packte und diesen mühelos ausriss, nur um die blutige Gliedmaße auf einen zweiten Krieger zu schleudern. In den Augen der Trolle funkelte düstere Lust am Morden und ihre gefletschten Zähne versprachen jedem Feind ein grausames Ende. Manche Soldaten erstarrten vor Angst, andere wichen hastig zurück und einer kauerte sich in eine Ecke und weinte und schrie um Gnade. Doch die monströsen Kreaturen scherten sich nicht um die Schreie der Menschen. Sie fielen wild und ungezügelt über Zorbarts Krieger her, die ihren Hieben vor starrem Schrecken nichts entgegenzusetzen hatten. Im Gegensatz zu seinen Feinden zögerte Sten keinen Herzschlag lang, sondern warf sich eine Rolle nach vorn und packte den Griff seiner Waffe. Noch während er auf die Füße kam, schlug er bereits nach der Kehle des vordersten Soldaten, der auf sie eingestürmt war, und zerfetzte diese in einem blutigen Regen aus Fleisch und Knorpel. Wieder brüllte Part auf, und Soldaten schrien in Panik und versuchten, vor der entfesselten Gewalt der Trolle zu fliehen, die jeden Widerstand hinwegfegten. Frenetisch schlug Sten nach links und rechts, um seinen beiden Gefährten die Zeit zu erkaufen, sich wieder zu bewaffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal froh sein würde, Part in voller Wut zu erleben, frohlockte er, als er unter dem Schlag eines Masriden hinwegtauchte und die zurückzuckende Klinge dann hastig parierte. Plötzlich war Natiol an seiner Seite, der alte Gefährte aus zahllosen Kämpfen, mit dem gemeinsam er die Masriden seit Jahren das Fürchten lehrte. Keiner der beiden musste auf den anderen achten. Stets waren sie zur Stelle, um einander beizustehen, deckten sich gegenseitig und trieben die Krieger mit wirbelnden Klingen zurück. Als sie einen Herzschlag Ruhe hatten, blickte Sten zu Zorbart, der sich gerade einen schwarzen Helm auf den Kopf setzte und sein mächtiges Schwert packte. Hinter dem Marschek sah Sten die Geiseln mit ihren Wachen ringen. Eine der Frauen hatte einem Masriden einen Streitkolben entwendet und zerschmetterte mit diesem den Schädel des Unglücklichen, während ein alter, weißhaariger Mann unter den Hieben zweier Krieger zu Boden stürzte. Zuerst konnte Sten Visinje nicht finden und sein Herz drohte stehen zu bleiben, doch dann sah er sie aufspringen und auf ihn zulaufen. Im Vorbeigehen teilte Zorbart einen geradezu gelangweilten Hieb aus, der eine der unbewaffneten Geiseln von der Schulter bis zur Hüfte spaltete und sie ohne einen Aufschrei zu Boden stürzen ließ. Dann rannte der Kriegsherr in seiner dunklen Rüstung zum Eingang des Hauptgebäudes und befahl mit fester Stimme: »Zu mir! Leibgarde, zu mir!« Nichts hätte Sten lieber getan, als dem Wunsch des Marschecks zu entsprechen und zu ihm zu rennen, um die Klinge in das dunkle Herz des Masriden zu treiben. Aber ein erneuter Angriff in seiner Nähe zwang seine Aufmerksamkeit zurück zu seinem eigenen Kampf. Geschickt erwehrte er sich der Klinge des Masriden und führte dann einen beidhändigen Schlag aus, der den Krieger hastig zurückweichen ließ, wo Visinje ihm von hinten einen der Flaschfasssteine gegen den Schädel schlug. Breit grinsend fällte Sten einen Zaken, der vom plötzlichen Auftauchen der Vlachakin abgelenkt war, und trieb den letzten Masriden mit einer Serie von schnellen, ungezielten Schlägen vor sich her, bis Visinje ein Schwert aufgehoben hatte und sich verteidigen konnte. »Freunde von dir?« fragte die Vlachakin mit einem Nicken in Richtung der Trolle, die sich gegen eine geschlossene Formation von Zorbarts Soldaten warfen. Part hob einen der Gerüsteten einfach in die Höhe, die wilden Schläge des Kriegers mit der Axt schlichtweg ignorierend, und schleuderte dem Mann über die Köpfe seiner Kameraden gegen die Burgmauer, wo er mit einem übelkeiterregenden Geräusch aufschlug. Mit einem Schulterzucken antwortete Sten entschuldigend: »Irgendwie schon.« »Du steckst voller Überraschung«, sagte Visinje lächelnd. Stens Kehle war plötzlich wie zugeschnürt. Doch ein Schrei brachte ihn zurück in die harte und blutige Wirklichkeit. »Wir müssen zu den anderen«, meinte Visinia drängend, und Sten nickte. Mittlerweile hatten Natiolo und Kostin jegliche drohende Gefahr in ihrer Nähe ausgeschaltet oder vertrieben. Nun stürmten sie zu viert zu den Geiseln, von denen nur noch zwei auf den Beinen waren. Die Kriegerin, die mit dem Streitkolben ihre Feinde auf Abstand hielt, und Suhai, den Sten flüchtig kannte. Der rechte Arm des jungen Adligen war seltsam verdreht und er hatte nur ein Schild aufgenommen, mit dem er die Schläge der Masriden abwehrte. Der alte Mann und die junge Frau lagen reglos auf dem kalten Boden. Ihre Augen starrten in die nächste Welt, wo sie nun ihren Pfad finden mussten. »Miha!« schrie Visinia auf, als sie die Toten sah. Und die Vlachakel mit dem Streitkolben keuchte zornig. »Das war Zorpat, das Schwein! Sie hatte nicht einmal eine Waffe!« Mit neuer Kraft stürzten sich die Rebellen auf ihre Feinde. Aber Sten sah aus dem Augenwinkel, wie Zorpat auf den Stufen des Hauptgebäudes seine Krieger um sich scharte. Auf den Zinnen hatten Zaken und Masriden damit begonnen, die Trolle mit Armbrüsten und Bögen zu beschießen. Und auch wenn die Geschosse noch keine Wirkung zeigten, so war Sten doch bewusst, dass sie schnell fliehen mussten. Wenn Zorpat seine Soldaten sammeln kann, dann wird auch der Zorn der Trolle nicht gegen diese Masse bestehen, erkannte er. »Zusammenbleiben! Zum Tor!« rief er gellend, als plötzlich eine schlanke Gestalt hinter seinem derzeitigen Gegner auftauchte. Mit zwei unglaublich schnellen, präzisen Streichen sandte Floris den großen Masriden tot zu Boden und Sten sah seine Zwillingsschwester mit offenem Mund an. »Du dämlicher Verrückter!« schrie sie und rang nach Worten. »Hund?« vervollständigte Sten die Beleidigung und sie nickte. »Wir müssen hier weg! Deine mörderischen Freunde können sie nicht ewig aufhalten!« rief Floris. Ein Blick zu den Trollen zeigte ihm, dass die fünf auf Zorpats versammelte Krieger am Tor des Hauptgebäudes geprallt waren und dort ein wildes, unbarmherziges Gefecht führten. Druan, Part und Roch kämpften an der linken Flanke, während Andar und Zedam rechts ein wenig abgedrängt worden waren. Zorpat selbst drang auf die beiden Trolle ein, gefolgt von seiner Leibgarde, die alle in schwarze, glänzende Rüstung gekleidet waren. Wie Sten mit Erstaunen sah, konnten die neuartigen Schilde tatsächlich einen Schlag der Trolle abwehren. Soeben rappelte sich ein Soldat wieder auf, der zuvor von einem Troll niedergestreckt worden war. Dennoch hielten die Trolle blutige Ernte unter den Masriden. Zu ihren Füßen lagen die Leiber der Erschlagenen und Verwundeten, welche unter den Tritten von Menschen, Trollen voller Qual schrien. Mit Floris Hilfe gelang es den Rebellen, die Gegner im Hof zunächst zurückzutreiben und schließlich in die Flucht zu schlagen, sodass die kleine Gruppe zum Tor stürmen konnte. Inzwischen hatte Zorpat Zedam erreicht und hieb auf den Troll ein, der bereits mehrere schwere Wunden davongetragen hatte. Die Leibgarde des Marschecks hingegen drängte Andar immer weiter ab. Sie stemmte sich verzweifelt gegen die Flut der angreifenden Krieger und hier und da brachen ihre mächtigen Hiebe die Schilde in zwei und sandten Feinde zu Boden. Drei Soldaten der Leibgarde umrundeten Zedam, der sich auf Zorpat konzentrierte. Doch der Marschek wich einem Schlag geschickt aus und hieb nach dem Bein des Trolls. Die schwere Klinge des Masriden grub sich in Zedams Oberschenkel und brachte ihn zum Wanken, woraufhin die anderen Gardisten wie ein Rudel Hunde vorstürmte, dass ein Bären ansprang. Mit einem Schrei stürzte Zedam und Zorpat hieb auf den gefallenen Troll ein. Drei Schläge trennten die Hand von Zedams erhobenem Arm. Dann packte Zorpat sein Schwert an der Fehlschärfe und trieb es dem Troll ins Gesicht. Ein letztes Zucken ging durch Zedams geschundenen Leib. Dann erschlaffte die riesige Kreatur und Andar brüllte, dass Sten dachte, der Turm der Burg müsse einstürzen. »Er hat einen Troll erschlagen«, erkannte Sten entsetzt. »Was kann diesen Mann aufhalten?« Wer es wissen will, muss selber weiterlesen.